Sie hören HR2 Kultur und jetzt bin ich verbunden mit der Lyrikerin, Essayistin und Romanautorin Marion Poschmann. Für ihren Text Laubwerk ist sie mit dem diesjährigen Wortmeldungenpreis der Crespo Foundation ausgezeichnet worden. Der Preis wird ausgelobt für kurze Texte zu aktuellen Themen mit gesellschaftspolitischer Relevanz. Dotiert ist er mit 35.000 Euro. Herzlich willkommen, Marion Poschmann. Und wenn es schon auch ein bisschen her ist, gratulieren kann man immer noch zum Preis, oder?
Ja, vielen Dank, Frau Tuchelt.
Marion Poschmann, in Ihrem Werk spielt die Natur eine ganz entscheidende Rolle. Insofern ist es eigentlich keine Überraschung, dass Sie sich als Thema für diesen Wettbewerbsbeitrag die Natur und ihre Bedrohung, insbesondere durch den Klimawandel, ausgesucht haben. Das machen Sie am Beispiel von Bäumen, und zwar am Beispiel von Bäumen, die vielleicht am wenigsten beachtet werden, nämlich von Straßenbäumen. Warum haben Sie sich diese ausgesucht?
Straßenbäume sind besonders interessant, wenn man auf die Natur sieht, denn Straßenbäume sind einerseits allgegenwärtig. Sie haben schon gesagt, man beachtet sie dennoch erstaunlich wenig. Und das Interessante an diesen Straßenbäumen ist, dass sie ja nicht zufällig an der Stelle stehen, wo sie stehen. Sie wurden oft vor vielen Jahren gepflanzt, um zum Beispiel eine Allee zu schaffen, die Stadt zu begrünen. Und bei der Wahl der Baumarten hat man sich dann oft auch etwas Bestimmtes gedacht. Man kann deshalb an diesen Straßenbäumen so viel ablesen, die historischen Bedingungen, heutzutage auch die Verkehrsbedingungen. Bäume müssen ja die Sicht frei lassen. Und es gibt also sehr viele verschiedene Faktoren, die die Wahl eines bestimmten Straßenbaumes beeinflussen.
Ja, und heutzutage ist eine Bedingung, die die Wahl eines Straßenbaums beeinflusst, eben auch der Klimawandel. Unsere althergebrachten Bäume haben Probleme mit den erhöhten Temperaturen. Und darüber haben Sie auch geschrieben, das sind dann Bäume, die einfach aus anderen Regionen bei uns angepflanzt werden. Und dann guckt man mal, ob es funktioniert, oder?
Ja, genau. Das ist im Moment die Tendenz, dass man Bäume auswählt, von denen man hofft, dass sie die veränderten Bedingungen gut überstehen können. Bäume, die besonders robust resistent sind. Und mir ist dabei aufgefallen, bei meinen Gängen durch die Stadt, dass sehr viele Bäume mit roter Laubfärbung neu in den Straßen stehen. Also Bäume, die aus Regionen kommen, in denen sich das Laub eher rot färbt, während es sich bei uns eher gelb färbt. Und das war für mich ein Ansatz dieser ganzen Beobachtungsreihe.
Sie sagen, im Prinzip müsste man dieses Rot als eine Art Warnfarbe wahrnehmen. Nämlich sie zeigt uns, wie weit der Klimawandel schon vorangeschritten ist, oder?
Ja, tatsächlich. Also die Bäume, die dieses rote Laub aufweisen, kommen aus Regionen mit stärkeren Temperaturextremen. Also es wird kälter in der Nacht, heißer am Tag, Trockenheit ist auch ein Faktor. Und ja, diese Bedingungen werden bei uns jetzt auch zunehmend herrschen. Und deswegen nehmen auch diese Bäume im Straßenbild zu.
Jetzt ist das ja ein vergleichsweise technologischer Umgang mit dem Problem Klimawandel. Das sehen Sie in Ihrem Text zum einen eben als eine Notwendigkeit, zum anderen sehen Sie es aber auch kritisch. Also dieser Versuch mit ja neuen Bäumen einfach das Problem zu lösen, lenkt ein bisschen den Blick davon ab, dass wir was an den Ursachen machen müssen.
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, ein Riesenproblem. Und so wird im Grunde an dem Symptom ein wenig herumgedoktert. Natürlich ist das vielleicht das Beste, was man kurzfristig machen kann. Aber ich denke, es wäre schon besser, man würde Städte so einrichten, dass vielleicht die Bäume aus dem Bestand auch eine Chance behielten.
Die ja zum Teil dann eigentlich auch älter sind. Und das haben Sie auch sehr eindrucksvoll beschrieben, dass im Prinzip den ökologischen Nutzen, den ein alter Baum hat, nur diverse tausend junge Bäume überhaupt erbringen kann. Das war mir auch nicht klar, wie man vieles aus diesem 25 Seiten langen Text lernen kann. Ein weiteres Thema, das Sie beschäftigt, ist, welche Rolle die Kunst spielen kann in dem Kampf gegen Vernichtung von Natur, die im Endeffekt eben auch unsere Vernichtung bedeuten würde. Was kann Kunst tun?
Ja, an der Kunst ist das Wunderbare, dass sie etwas erfassen kann, was die naturwissenschaftliche Sprache schwer zeigen kann. Also die Beschreibung von Bäumen, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, ist in der wissenschaftlichen Sprache sehr nüchtern. Es geht um Daten, Zahlen, Fakten. Die ganzen kulturellen Aspekte, die ja auch einen Baum, unseren Straßenbaum ausmachen, also welche Baumart pflanzt man, welche Assoziationen, welche Gefühle sind damit verbunden, wenn man beispielsweise unter einer Linde steht. Diese Faktoren kommen in der Kunst vielleicht auf andere Weise zur Geltung. Also die ganze Literaturgeschichte auch, zum Beispiel die Bäume in der Lyrik, machen ja auch etwas aus, was unsere Beziehung zu diesen Bäumen prägt. Und insofern kann Kunst Aspekte an Bäumen hervorheben, die sonst gar nicht auszudrücken sind. Also zum Beispiel die Schönheit eines Baums, der assoziative Heilraum, auch die Vergänglichkeit, dass so ein Baum verschiedene Stadien in den Jahreszeiten durchläuft. All diese Faktoren sind Teil der Funktion von Kunst.
Sie schreiben an einer Stelle und zitieren damit Novalis, die Welt muss romantisiert werden. Das hört sich so ein bisschen an, dass sozusagen durch die Kunst es eine Versöhnung von Romantik und eher ratio-basierter Aufklärung gibt. Brauchen wir eine emotionale Bindung zur Natur, um sie und damit auch uns zu retten?
Ja, im Grunde ist es so, dass es ja diese Verbindung zur Natur gibt. Wir nehmen sie nur oft gar nicht wahr. Der Mensch ist ja so eng mit der Natur verbunden als Teil der Natur. Und diese gegenseitige Abhängigkeit wird oft im Umgang mit der Natur, im Umgang mit Bäumen komplett geleugnet. Und ich denke, es ist wichtig, diese Verbundenheit wieder neu wahrzunehmen. Das muss nicht unbedingt emotional sein. Man hat natürlich zu bestimmten Pflanzen einen inneren Bezug, zu anderen weniger, sondern es ist eigentlich eine Angelegenheit der Vernunft, sich darüber wieder klar zu werden.
Eine Vernunft, die einem aber ja insbesondere vielleicht auch durch Gedichte näher gebracht werden kann. Neben diesem Text für die Crespo Foundation haben Sie auch einen Gedichtband herausgegeben bei Suhrkamp. Nimbus heißt er. Da geht es zum Teil auch um Bäume.
Ja, es gibt ein Kapitel, das hat den Titel Bäume der Erkenntnis. Das ist ein wenig ironisch gemeint, aber es geht auch um die Funktion der Wahrnehmung bei der Erfassung der Welt und das am Beispiel der Bäume.
Würden Sie uns da ein Beispiel vorlesen?
Ja, sehr gerne. Das ist ein dreiteiliges Gedicht. Das bezieht sich auf ein Gemälde von Ruisdael mit dem Titel Große Baumgruppe am Wasser. Ein Barockgemälde von 1665. Und das hat drei Teile, Luft, Laub, Licht. Und ich lese davon den Teil Laub. Hutewald heißt es. Unendlich verzögertes Hinsinken heißt es. Aus zitternden Linien Laub und die Lichter wie eingefriedet, zu winzigen Spiegeln gefasst, was wohl Blendung war, Blatt über Blatt oder ewiger Vorbehalt. Noch ein Sommer lang die Lebensform Sofa, Hügel und Hain, wo wir wieder, wo vielfach wie dumpfer Schotter, wie altes Begehren, die Eicheln fielen, wo lichtgemästetes Vieh wiederkäute, die Bäuche voll Cumulus, voller Stratus, voll Spiegelbildern, entfinden und finden. Ein Ort aber, Ort unter Bäumen, wo Bäume Säumnisse sind, aber später doch und unhaltbar zunächst noch nicht.
Herzlichen Dank, Marion Poschmann, für dieses Gedicht aus Ihrem Gedichtband Nimbus bei Suhrkamp erschienen. Ja, und da merkt man, was ein Gedicht leisten kann. Also jetzt beim ersten Hören für mich auf jeden Fall einmal dieses, wie alles miteinander zusammenhängt. Und auch, Sie schreiben in Ihrem Text darüber, dass es für die Literatur so schwer wäre, einen Baum und Laub wirklich zu beschreiben. Es scheint doch gelingen zu können.
Ja, das würde mich freuen, wenn dieser Effekt tatsächlich entsteht. Denn tatsächlich ist die Beschreibung eines Baumes nahezu unmöglich. Man muss sich vorstellen, dass diese ganze Masse an Blättern in allen Einzelheiten ja niemals sprachlich erfasst werden kann. Aber dennoch hat die Literatur Möglichkeiten, zum Beispiel mit Metaphern, mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Techniken des Satzbaus, dann doch einen Eindruck davon zu erhaschen.
Nach welchen Kriterien gehen Sie denn vor? Wann wird aus einem Thema ein Gedicht und wann ein Essay?
Es ist schwer zu sagen, wie ich da vorgehe. Inhalt und Form ergeben sich ja meistens auseinander. Das ist wie bei der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Also wenn man eine bestimmte Form wählt, dann hat das einen Einfluss auf den Inhalt, der sich dann durch diese Form auch verändert. Jetzt bei meinem Essay war es so, es ist keine durchgehende Argumentation zum Thema Baum. Ich habe keine These, die ich durchziehe, sondern ich habe gemerkt, dieses komplexe Thema bedarf auch eines anderen literarischen Vorgehens. Also es ist ein Text, der in kleinen Fragmenten aufgebaut ist. Es sind Facetten, die verschiedene Aspekte beleuchten. Die ökologischen, die ökonomischen Bedingungen, die Kunst, die Ästhetik, die Geschichte in der Literatur. All das hängt dann mit dem Baum zusammen und ergibt dann ein differenziertes Bild.
Marion Poschmann, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Der Text Laubwerk, also der Wettbewerbsbeitrag, der dann tatsächlich auch gewonnen hat, den Crespo-Preis Wortmeldungen, der ist erschienen nebst Laudatio und Interview mit der Autorin im Verbrecherverlag. Und der Gedichtband Nimbus, der erschien bei Suhrkamp. Nochmals herzlichen Dank bei Marion Poschmann.
Vielen Dank Ihnen.